Ich habe diese Praxiszeit überschrieben mit dem Satz, in Beziehung wachsen und reifen. Und dieser Satz ist ein nur für den Menschen zutreffender Satz. Er gilt nur für uns als Menschen. Und nur für uns Menschen ist es mit einer Praxis verbunden. Für alle Lebewesen in diesem Universum ist das Wachsen und Reifen vorgegeben. Ist bestimmt, ist terminiert. In dem Augenblick, wo ein entsprechender, ich nenne es mal ein Impuls, wir nennen das vielleicht ein Samenkorn, aus irgendwelchen Gründen sich manifestiert, ist der Beginn eines festgelegten Prozesses gestartet. Und wenn dieses Samenkorn in entsprechende für das Samenkorn notwendige Bedingungen hineinfällt, beginnt eine entsprechende Form zu wachsen. Und an diesem ganzen Prozess gibt es nichts zu diskutieren. Kein Samenkorn kann herumschauen und sagen, na ja, also diesmal nicht Salat. Ich schwärme mehr für Rose. Ne? Oder sowas in der Art. Das geht nicht. Das ist eindeutig terminiert. Das ist eindeutig festgelegt. Das ist nicht programmiert, das ist festgelegt. Und dieser ganze Prozess läuft ab in gewisser Maße von den Bedingungen beeinflussbar, die aber wiederum durch den Prozess festgelegt sind. Und das, wenn man so will, das Ende des Wachstums ist festgelegt. Ein entsprechendes Lebewesen wächst eben nur bis dahin und dann ist es das, wozu es angelegt ist. Wir brauchen bei bestimmten solcher Systeme oder Lebewesen das Wort, dann sind sie gereift oder sie sind zu einer Reife gekommen. Das heißt nichts anderes als, sie haben ihr festgelegtes Ende erreicht, mehr nicht. Wir nennen das dann reif. Es scheint irgendwie was Besonderes zu sein, ist es aber nicht. Der Apfelbaum ist dazu angelegt, Äpfel zu tragen und die Blätter sind nicht Grünkohlblätter. Und er wird ganz logischerweise Äpfel entwickeln. Dafür ist er da. Deswegen nennen wir ihn auch Apfelbaum. Und er wird ganz logischerweise das so lange treiben, wenn man so will, bis der Apfel, wie wir sagen, reif ist. Und dieses Reifsein ist dann eine menschliche Betrachtungsweise, weil wir ihn dann essen können. Für den Apfelbaum ist das nicht reif oder unreif, es ist einfach sein logisches Ziel, seine Bestimmung. Das ist doch wunderschön, nicht wahr? Und wir können auch uns darauf verlassen, dass dieses ganze Universum und dass alle Lebewesen so in dieser Form wachsen und reifen, entsprechend ihrer Bedingung und ihrer Bestimmung. Wir haben in diesen zurückliegenden 2 Tagen sehr viel davon gehört, dass das für den Menschen nicht stimmt. Jedenfalls im Moment noch nicht. Es sind bestimmte Dinge festgelegt. Ein Mensch wird in Abhängigkeit eben von diesem kleinen Samenkorn. Ich habe irgendwann mal gelesen, das Ovum eines Menschen ist ungefähr so groß wie der Nadelkopf. also so 2 mm. Was dabei rauskommt, ist ja beachtlich. Ne? Aber ich denke, vom Elefant ist auch nicht mehr. Ne? So, das ist festgelegt. Und es gibt da an der Stelle zum Glück auch noch keine großen Diskussionen. Ja, also es wird eigentlich im Wesentlichen schon noch ein Mensch geboren. Jedenfalls bisher noch. Ja. Es gibt leichte Behinderungen, so wie das bei allen anderen Lebewesen auch der Fall ist. Aber im Wesentlichen und grundsätzlich ist es angelegt, ein Mensch zu sein. Und dieser Mensch hat eine bestimmte Form. Und die diskutieren wir nicht, können wir nicht diskutieren. Und es gibt auch da keine großen Überlegungen, ob was wir da tun müssen. Wir müssen da gar nichts tun, es wird. Das ist das Wunderschöne. Wir müssen uns im Prinzip nicht darum kümmern. Einige Menschen meinen, sie müssten da also jetzt eingreifen und müssten da Veränderungen einführen und so. Im Prinzip brauchen wir das nicht. Wir wachsen, haben eine bestimmte Form. Diese Form ist festgelegt. Das nennt man heute genetisch, wie auch immer. Und dann gibt es noch in der nächsten Stufe auch noch etwas, was so mehr oder weniger einen bestimmten Ablauf hat. Das ist das emotionale, endokrinologische Wachstum. Was dann alles kommt, wie sich Dinge entwickeln und wie wir uns also in unseren bestimmten Verhaltensweisen endokrinologisch weiterentwickeln. Wir kommen zu einer gewissen Reife physikalischer Art und Weise. Das ist alles soweit prima. Aber das war es dann auch. Und ich habe uns sehr deutlich gemacht, dass die eigentliche Menschseinsentwicklung nicht festgelegt ist. Und auf eine ganz oft genug erschütternde Art und Weise nicht festgelegt ist. Das, was dann kommt, unser Verhalten, unsere Denkweisen sind offen. Und sie müssen von uns und sie werden von uns über Tausende, Hunderttausende von Jahren sozusagen programmiert, so nennen wir das heute. Wir erzählen uns gegenseitig, beziehungsweise diejenigen, die wir Eltern nennen, erzählen das denjenigen, die sie Kinder nennen, was sie denken sollen und wie sie denken sollen und wie sie sich verhalten sollen. Ja? Und im besten oder oft genug auch im schlimmsten Falle tun die Kinder das. Das heißt also, vieles von dem, was, ich möchte schon fast sagen, oft genug sehr ungeschickt ist, wird einfach nachgebabbelt. Das heißt, die Eltern sind ein gewisses Vorbild, so wird das gesehen. Und in gewissem Maße ist das am Anfang auch richtig. Nur sollte sich, wie man so schön sagt, auswachsen. Und das tut es nicht. Und es ist zum Teil für mich unglaublich erschreckend, wie sehr Menschen, die eigentlich physisch erwachsen sind, den Unsinn nachreden, den ihr in der Familie beigebracht wurde. Mit einem ganz kleinen bisschen Nachdenken kannst du einfach nicht mehr sagen, ja, das habe ich von meinem Vater gelernt oder so. Vorausgesetzt, du siehst, dass das also ungeschickt ist. Wir bleiben in den Verhaltensweisen, in Denkweisen stecken, von denen wir deutlich sehen, dass sie immens ungeschickt sind, dass sie Leiden erzeugen, dass sie ein immenses Leiden erzeugen. Nur Menschen können andere Menschen totschlagen. Und zwar nur deswegen, weil sie der Meinung sind, dass der andere Mensch kein Mensch ist. Kriege sind nicht entstanden, weil es halt dem Menschen so angeboren ist, sondern weil es immer verbunden ist mit bestimmten Vorstellungen. Der andere Mensch ist eigentlich keiner. Und zwar deswegen, weil er zu einer anderen Kultur gehört, weil er einen anderen Glauben hat oder ähnlichem mehr. Genozide und ähnliches mehr. In einer grauenhaften Form, in einer unbegreiflichen Form verhält sich der Mensch an das, was ihm einprogrammiert worden ist. An Vorstellungen, Glaubensvorstellungen, Ideen, Behauptungen, Überzeugungen und ähnlichem mehr. Das ist uns offensichtlich nicht so ganz bewusst. Oder jedenfalls vielen Menschen nicht so ganz bewusst. Viele Menschen sind immer noch der Überzeugung, dass das, was sie da denken, richtig ist. Und ich sage nichts anderes, ob es nun richtig oder falsch ist, ist jetzt im Moment nicht meine Frage, sondern es ist programmiert. Ob es dann richtig oder falsch ist, ob es gesund oder ungesund ist, zeigt sich dann in der Auswirkung. Aber grundsätzlich ist es programmiert. Grundsätzlich sind es nur Sätze, Ideen, Glaubenssätze, Behauptungen, ähnliche mehr, nicht mehr. Und deswegen kann das geändert werden. Es ist nicht angeboren, es ist nicht eingeboren, es ist nicht genetisch eingepflanzt. Es ist alles änderbar. Sonst brauchten wir hier nicht sitzen. Nicht? Sonst würden wir alle uns unsere Glaubensbekenntnisse um die Ohren schlagen und jeder würde behaupten, dass das richtig ist. Und das wäre dann, wenn es wirklich in irgendeiner Form, wie auch immer, physisch oder emotional, endokrinologisch festgelegt ist, brauchen wir hier nicht sitzen. Wir können hier nur miteinander sein, weil alles das nur Programme sind. Änderbar, veränderbar, überprüfbar. Wir sprechen ja hier von Beziehung und haben dabei auch sehr oft im Schwerpunkt die soziale Beziehung und auch die menschliche Beziehung und vielleicht sogar die Paarbeziehung. Und es ist für mich unfassbar. Und das muss ich jetzt nur einfach ein einziges Mal sagen. Es ist unfassbar, wie sehr heute noch Frauen behandelt werden. In ungefähr 30% der Partnerschaften in Deutschland erleiden Frauen Gewalt, werden geschlagen und Tausende von Frauen werden jedes Jahr erschlagen und erschossen, weil sie Frauen sind. Zur Generation meiner Eltern gehörten noch die 3K. Kennt ihr das? Kirche, Küche, Kinder. Das war das Schicksal. Und es klingt immer noch so ein bisschen durch. Und das ist für mich unglaublich unfassbar. Die ganze Gewalt ist für uns alle unfassbar. Nicht nur diese spezielle. Was auf dieser Welt passiert, ist für uns alle nicht fassbar. Und wir sollten immer nur uns vor Augen halten, grundsätzlich ist es nur programmiert. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht auch einen Teil dieser Programmierung in uns wiederfinden. Nicht in dem Ausmaß. Wir laufen jetzt nicht durch Deutschland und erschlagen die nächsten Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben. Woanders wird das noch gemacht. Wir machen das nicht. Wir sind schon etwas edler. Aber ob wir da wirklich so würdevoll und respektvoll mit dem anderen umgehen, wie er es als Mensch eigentlich verdient. Ihr braucht nur in den Nachrichten gucken, dass das immer noch diskutiert wird. Die Botschaft, die ich also uns allen mitteile, heißt, wir sind nur programmiert. Und wir sind deswegen hier, weil wir herausfinden können wollen, was macht uns eigentlich zu Menschen? Ich bin nicht hier, um uns und mir selbst, ich weiß nicht, was für viele verschiedene Methoden mitzugeben, wie wir uns umprogrammieren. Das ist nicht mein Job. Sondern ich gehe anders vor. Auch wir Menschen haben eine Vorgabe, eine menschliche Vorgabe, Mensch zu werden. Und wir haben sogar eine, wenn man so will, Vorgabe, wie es aussieht, wenn wir gereift sind. Und das ist diese Figur. Das ist die Erinnerung. Das ist nicht nur etwas, wovon wir überzeugt sind, sondern was wir sehen, dass dann, wenn sich ein Mensch so verhält, wenn er so denkt, wenn er so handelt, ist ein Mensch. Da gibt es nichts zu diskutieren, wirklich nicht. Niemand hinterfragt das, ob nicht vielleicht Freundlichkeit und Mitgefühl was Menschliches wäre. Selbst dann, wenn er nicht daran glaubt. Er ist dann darüber programmiert. Er ist dogmatisiert, wie wir das nennen. Aber tief im Wesen des Menschen ist das Bewusstsein dafür, wie wir Mensch sind, da. Und wir müssen uns nur, wenn man so will, ein bisschen bemühen, den Schmierfilm da oben wegzukriegen. Aber das geht nur dann, wenn wir uns daran erinnern oder wenn wir uns deutlich machen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Es geht also nicht darum, jetzt irgendetwas zu tun, das ist unser ganz anderer Vorgang, sondern uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Wird das verständlich, was ich da mache? Deswegen sind wir hier. Wir haben eine völlig andere Vorgehensweise, weil wir nicht nur davon überzeugt sind. Manchmal hört ihr so bei ganz echten Buddhisten sowas von der Buddha-Natur. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber wenn man sie haben möchte, ist fein. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir ganz tief wissen, wenn ich mich und wenn du dich als Mensch verhältst. Ja? Und wir müssen uns das nur in Anführungszeichen so ein bisschen vor Augen halten. Spiritualität verbindet sich für mich mit jenen Aspekten einer menschlichen Geisteshaltung, wie etwa Liebe und Mitgefühl, Geduld, Toleranz, Vergebung, Zufriedenheit, Verantwortungsgefühl, die einen selbst und andere glücklich machen. Dalai Lama, das Buch der Menschlichkeit. Es muss eigentlich nicht geschrieben werden, aber es muss heute noch geschrieben werden. Und es gibt ein Missverständnis oder eine Missinterpretation oder eine Missbetrachtung oder sagen wir mal eine einseitige Betrachtung. Der Buddha hat einen ganz bestimmten Geistesfaktor und eine geistige Qualität, eine Geisteskraft in den Mittelpunkt seines Denkens und seiner gesamten Schulung gestellt. Und dieser Ausdruck heißt Sati. Und dieser Ausdruck Sati wird aus welchen Gründen auch immer, in der neueren, vor allem westlichen Form, meistens übersetzt mit Bewusstsein oder sogar Achtsamkeit. Das ist ein bestimmter Aspekt, den der Buddha in den Vordergrund gestellt hat. Der heißt, diese Geisteskraft kann sich mit etwas klar verbinden. Diese Geisteskraft sieht also ein Objekt, was wir jetzt hier immer machen. Ne? Da ist. Und in diesem Objekt, in dieser Betrachtung, in dieser Geisteskraft, verschwindet damit die Einordnung, verschwindet damit die Wertung. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen ist es auch richtig, das so in den Vordergrund zu stellen. Wird ja nicht nur im Spirituellen, wo vor allem da fast gar nicht mehr, sondern in anderen Schulen verständlicherweise und richtigerweise in den Vordergrund gestellt. Das ist die Kraft. Und dann ist es dir wenigstens hin und wieder möglich, nicht in die Wertung zu gehen, nicht einzuordnen, nicht abzulehnen und Ähnliches mehr. Das steht dahinter. Der Hauptaspekt von Sati ist aber ein anderer. Und Sati heißt sich erinnern. Und es wird in den Schriften lange beschrieben, an was. Und es kann nur, und das ist uns heute sicherlich deutlich, es kann nur heißen, dass wir uns an die menschlichen Qualitäten erinnern, die in uns sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich in die Aktion reingehe, greife ich eben nicht mehr auf die angelernten, programmierten Aktionen zurück, sondern ich habe gelernt, ein bisschen zurückzustehen, weil ich weiß, die Programmierung ist so schnell, dass ich mich, wenn man so will, bemühen muss, da nicht durchzurasten. Das ist die erste grundsätzliche Praxis, die ich regelrecht Menschen anflehe zu üben, stehen bleiben zu können, sonst passiert gar nichts. Ja? Also es ist ein gewisses grundsätzliches Missverständnis, dass bestimmte Achtsamkeitsverhaltensweisen das in die Lage bringen. Ich kenne genügend Leute, die sind wie auch immer achtsam, aber sie können nicht stehen bleiben. Die haben diese Geisteskraft noch nicht, sondern schmeißen einfach irgendwelche Sätze raus, die sie besser nicht brauchen sollten. Weil in diesem Augenblick, wenn du in die Situation kommst, deine Programme greifen. Aber mein Vater hat doch gesagt, oder Mutter, oder Guru, oder Papst, oder was auch immer. Und damit schiebe ich den Satz nach vorne. Das ist die grundlegende, zum Teil sehr harte, weil ständig bitte durchgeführte Praxis, stehen bleiben können. Ich würde zwar gerne, aber ich tue es nicht. Ja. Und in dem Augenblick muss ich mich erinnern, sonst weiß ich ja nicht, auf was ich da achten soll. Jetzt stehe ich da. Ja, wie so der Esel vom Heuhaufen. Ja, und denn? Und das kommt noch nicht durch bisher. In diesem Augenblick heißt es also nicht nur stehen zu bleiben, sondern die Nichtprogrammierung, das eingebaute Menschsein anzuwenden. Dann kommen wir ein Stückchen weiter. Deswegen ist, es wird immer wieder diskutiert und immer wieder auch interpretiert, ist Sati als Erinnerung so wichtig. Denn wenn ich mich nicht an mein Menschsein erinnere, warum bleibe ich stehen? Ist also keineswegs so, dass irgendwie plötzlich da ein Geist aus der Flasche kommt und mir sagt, wie ich mich verhalten soll. Oder wie es auch manchmal erzählt wird, die Situation selbst zeigt das schon. No. Es ist mich erinnern daran. Und wenn es noch so wenig ist und noch so dünn, und wenn es auch nur eine Ahnung ist, und wenn diese Ahnung mich auch dann hinterher erwischt, ja, sozusagen, Mensch, richtig, da bist du wieder durchgeschossen, aber du hast ja irgendwie geahnt, das war ungeschickt. Kennt ihr das? Woher kommt diese Ahnung? Nicht vom Vater und nicht von der Mutter und nicht vom Papst und von wem auch immer. Die kommt von da innen her. Und dann beginnen wir langsam den Weg zum Menschsein zu entdecken, denn er ist da. Unser Wachstum und unser Reifen ist für uns als Mensch nicht vorprogrammiert. Wir sind vorprogrammiert oder programmiert durch all den Unsinn, der uns da beigebracht wurde. Es gibt auch manches Gute, so ist es nicht. Aber es gibt sehr viel, sehr, sehr Schlechtes. Und deswegen hat an der Stelle der Buddha eingehängt und gesagt, Moment, 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 das ist ja genau der Geist, der dieses Dukkha, das Leiden erzeugt. Aber wir können nicht einfach das nicht mehr tun. Wir brauchen ein Fundament, das uns jetzt wieder zum Handeln sozusagen angeboten wird. Aber bitte nicht eine neue Programmierung. Jetzt sind wir plötzlich Buddhisten. Und da gucken wir immer nach. Wie verhält man sich denn jetzt als Buddhist? Das ist nur eine andere Programmierung. Mehr ist das nicht. Und das ist heute üblich. Davon hat der Buddha nichts gesagt. Der Buddha war kein Buddhist. Aber Mensch. Und wir wissen, was es heißt, Mensch zu sein. Aber es ist eben anstrengend. Nicht? Stehen zu bleiben. Ach, ich würde dir ja so gerne eine runterhauen. Aber der Karl hat gesagt, stehen bleiben. Ja, und dann sitze ich schon wieder in einer vermeintlichen Programmierung. Ja? Seite 77, Handbuch Buddhismus. Überschrift, Ausgabe Sangha oder Thai oder was auch immer. No. Und damit bin ich ja schon wieder genauso dumm wie vorher. Nur anders programmiert. Ich habe die Tage eine kleine Beschreibung gelesen, die da so hinpasst. Vielleicht ist der erste Satz jetzt verdaubar. Und der heißt, ich zwinge mich hier und jetzt zu leben. Ist schon heftig, ne? Stammt von Luise Rinser. Also die war sicherlich nicht heftig, aber sie hat es begriffen. Ich muss was dran tun. Dies ist die Stunde. Dies ist der Ort. Und in diesem Augenblick kommt alles das, was ich Leben nenne und fragt mich, wie gehst du mit mir um? Was machst du jetzt mit mir? Und sie beschreibt so schön, das stammt übrigens aus ihren Aufzeichnungen Baustelle, wie sie da durch so eine italienische kleine enge Gasse durchgeht. Ja, ist gerade so breit, dass da noch ein Auto neben passt. Ich gehe nachmittags, wenn alle Leute auf der Straße sind, eng genug, kein Gehstein, überall parken Autos. Man weiß kaum noch vorwärts zu kommen. Leute stoßen ein mit harten Handtaschen. Mitten im Weg an einer Ecke stehen drei Frauen, aufgetakelt und schwätzen. Und versperren den Durchgang. Wir merken so richtig, wie das innerlich hochgeht. Oder? Also, wenn ich das so sehe, dann merke ich so richtig. Und dann die auch noch aufgetakelt, mitten im Weg. Das kann mir in Freiung sogar passieren, nur die sind nicht aufgetakelt, aber die stehen mitten im Weg. Und ganz unangenehm ist, du hast gerade so einen Parkplatz gespottet, so nennt man das ja heute, ne? So, und bist gerade dabei, den anzuschleichen. Und dann fährt von hinten einer rein. Also, zart die hin, zart die her, oder? Da an der Stelle stehen wir. Und so schön ist hier, dass sie sagt, und da erinnere ich mich daran, auch dies ist Leben. Ich sage mir, pack es doch an. Schau es an. Lass es ganz in dich hinein. Misch dich darunter und spür, dass es herrlich ist, mitten im Leben zu sein. Und jetzt lebst du noch, wer weiß wie lange. Schöne Worte, nicht wahr? Es ist also so immens wichtig, so an diesen Stellen gut durchatmen. Und eine dieser Möglichkeiten des Menschseins ist stehen lassen, mitleben, da sein. Manchmal klappt es. Und wenn es mal nicht klappt, es gibt eine wunderschöne Sutra, Sutra sagt euch was, ja, eine Lehrrede des Buddha oder eine Begebenheit, eine Sutra, wo er seinem Sohn Rahula so, da so ein bisschen beigebracht hat, wie man sich so verhalten sollte. Und Rahula war 7 Jahre alt, also das war schon früh. Und der Buddha hat ihm dann gesagt, du, wenn du dort reinkommst, eh du es tust, überprüfst es. Und wenn du dann drin bist und hast dich schon ein bisschen schief verhalten, kannst du es noch korrigieren, habe ich eben von gesprochen, ja. Aber wenn du es dann gemacht hast und hast es doch gemacht, dann sagst du, das nächste Mal mache ich das anders. Kennen wir den Satz? Ja. Den müssen wir aber bitte nach vorne schieben. Ansonsten behalten wir den des Rest unseres Lebens bei. Ja, das nächste Mal mache ich das anders. Aber es ist die Kraft nicht da, stehen zu bleiben. Wir werden nur wieder abgeholt oder überholt. Also, lernt ihr diese Abfolge, ja? Der junge Rahula hat das also gut zugehört. Erst gucken, ob das geschickt ist. Dann, wenn ich drin bin, kann ich es noch umprogrammieren. Und wenn ich es dann doch gemacht habe, nicht beschimpfen. Lieblingsaktion der westlichen Menschen, vor allen Dingen der Deutschen, sich beschimpfen dafür. Es ändert nichts. Außer nochmal ein obendrauf, sondern dann zu sagen, ach ja, richtig, Moment, an welcher Stelle habe ich denn verpasst, Mensch zu sein? Wo kann ich meine Bewusstheit und Wachheit so ein bisschen antrainieren? Fällt es mir schon vielleicht ein bisschen leichter, auch so in der Mitte drin, die Pferde zu wechseln, sagt man ja so schön. Ja? Sagt, Moment, was machst du denn jetzt da? Entschuldigung, dass ich ihn auf die Füße getreten habe, aber ich wollte es auch. Ja? Wir haben Möglichkeiten, das will ich uns gerade deutlich machen, wir haben Möglichkeiten. Wir, klassischerweise geht man bei diesem Thema in Beziehung wachsen und reifen von der sogenannten Sozialbeziehung aus. Ja. Und ihr habt sicherlich in diesen Tagen und noch mal deutlicher von mir gehört, no. Sozialbeziehung ist nur ein Aspekt. Und oft genug, wenn wir sehr geschickt sind, sogar der Beste. Denn wir werden uns ja keinen Partner aussuchen, der uns von morgens bis abends nervt. Wir haben ganz sicherlich genügend Geschick, Freunde zu haben, die so einigermaßen zu uns passen. Und ähnliches mehr. Ja. Wir werden möglicherweise auch ein Berufsfeld aussuchen, wo uns nicht jeden Tag es schwierig ist. Ganz im Gegensatz zum täglichen Leben. Ja, vom Parkplatz, vom Kaufhaus, wer auch immer. Überall sind diese Idioten unterwegs. Ja. Und so kann also die Paarbeziehung eine Erholung sein. Sollte sie eigentlich auch. Bis natürlich auf die Begrenzungen, denn unsere Programmierung bleibt. Das vergessen viele. Wir bleiben dieser Mensch, dieser Programmierte. Und dann gibt es doch wahrhaftig eine Situation, wo der Partner nicht das tut, was ich erwarte von ihm. Oder wie ich mir das vorstelle, wie das sein soll. Und umgekehrt auch. Und plötzlich sind wir in irgendeinem Konflikt und keiner weiß, wie der zustande gekommen ist. Ich kann euch sagen, wie das geht. Programm. Nichts weiter. Einfache Programmierung, die durchrastet. Jemand hat auf die Taste gedrückt und das Programm läuft. Und der andere kriegt es nicht gestoppt. Es wäre eine Möglichkeit. Wenn einer von beiden erleuchtet ist, geht es schon besser. Ja, ist wirklich so, nicht? Du knallst also hoch und der andere steht dann da und sagt, hör mal, um was geht's jetzt hier eigentlich? Ja? Oder du siehst schon, der Partner kommt zur Tür rein und er sagt, komm doch rein, ich habe gerade eine Tasse Tee gemacht. Geht schon ein bisschen besser. Ja? Wir lernen also, ein bisschen geschickter miteinander umzugehen, vorausgesetzt, einer ist ein bisschen mehr menschlich. Oder in bestimmten Situationen kriegt das ein bisschen mehr hin. Ja? Unser Partner, unser eigentlicher, wichtiger und einziger Partner ist das Leben. Das tägliche Leben. Der Nachbar, der Lärm der Bar nachts, der rasende Motorradfahrer, was auch immer. Aber natürlich auch die Nettigkeit und so weiter und so weiter. Das ist unser Partner. Und wenn wir mit diesem Partner gut umgehen können, können wir das mit unserem sogenannten Partner auch immer. Grundsätzlich ist es so gesehen nicht ganz so schwierig. Wir könnten mit dem sogar reden. Könnten wir. Ja. Mit dem Nachbarn wird es schwierig. Und da hören wir dann manchmal, die, mit denen kannst du nicht reden. Doch könnte man schon. Man muss nur immens geschickt sein. Bestimmten Situationen erwischen. Eine gewisse Art von Hinwendung aufbauen und ähnliches mehr, ja? Das Ganze ist ein etwas herausforderndes und unglaublich spannendes Geschäft. Haben wir das begriffen? Dann verstehen wir ganz sicherlich den letzten Satz, den ich euch heute mitgebe. Und jedes Mal, wenn ich den vorlese, entsteht Entsetzen. Aber ich denke, ihr habt verstanden, dass Mensch zu werden nicht automatisch funktioniert. Nur weil man Retreat mitmacht, kann man im schlimmsten Falle sogar runterfallen. Dann nervt einen dies und dann nervt einen das und das Essen ist nicht richtig und die Struktur und so weiter und so weiter. Das tägliche Leben. Jedes Mal, wenn da hinten die Honda durchknallt, und das war früher stärker, ne? Corona sei gedankt. So, ja. dann habe ich so von innen gemerkt, ne? Jetzt erzähle ich euch jetzt gerade eine schöne Geschichte. Helga ist ja mein großer Sparringspartner. Und zwar in der positiven Form. Die kann dann immer sagen, Schatz. Dann sage ich, ja, Entschuldigung. Okay. So, also wir beiden sind mal kurz nach Italien gezogen. Haben in Italien gewohnt, weil wir am Tibetischen Institut südlich von Pisa studieren wollten oder auch studiert haben. Und haben uns dazu ein Häuschen gekauft. Idyllisch, also wirklich. Also toskanische Hügel, ne, und so. Es war toll. Ja, so. Und wir haben natürlich in Deutschland bei allen Nachbarn auch Neid erzeugt, weil wir sagten, wir ziehen die Toskaner. Okay, gut. So, nur, wir hatten es gerade gekauft. Da wurde die Straße hinter uns, die ungefähr so 70 Meter weg war, die Hauptstraße für Lastwagen runter zum Neubau der Autobahn. Und ich habe immer den Verdacht, dass irgendwelche Bodhisattvas mit mir sind und mir so was zum Lernen geben. Gut. Aber so als Deutscher habe ich noch versucht, das abzufedern. Und wir hatten einen kleinen Raum fertig gemacht, als Meditationsraum. Das habe ich auch mit Möbeln ausgerüstet und so weiter und so weiter. Und habe dann Doppelfenster eingebaut. Deutsche sind ja pfiffig, ne? Ich habe solche Dinger. Ja. Und dann saßen wir da in der Meditation. Du hast nichts gehört, aber gespürt. 10 Tonnen erzeugen auch auf 70 Meter Entfernung ein recht gut spürbares Vibrieren. Ja? Nun saß ich da. Ich kann mich an den ersten Morgen erinnern, ich war so stolz und so glücklich und wir beiden saßen da und ich konnte nichts anderes als Lastwagen hören oder spüren. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Sitzt du da? Und Helga merkte das, wie ich da so ein bisschen unruhig wurde. Sie ist ja sensibel und sagte dann, was hast du denn? Und ich sagte, diese Lastwagen. Und sie guckte mich dann an und sagte, lass doch die Lastwagen in Ruhe. Den Satz höre ich heute noch. Ja. Ja, sie hatte ja recht, ne? Was geht mich das eigentlich an? Ich hatte ja eigentlich was anderes vor, oder? Und habe mich mit denen beschäftigt. Das ist das, was uns so viel passiert. Wir kriegen es einfach nicht rüber auf die Seite, wo wir eigentlich hin wollten. Deswegen ist das oft lange Zeit nicht ganz so einfach, Mensch zu sein, Mensch zu werden. Jetzt gebe ich euch den letzten Satz mit. Liebe ist der Wille, das eigene Selbst auszudehnen, um das eigene spirituelle Wachstum und das eines anderen Menschen zu nähren. Ist der gut? Keine Romantik, keine rosifarbenen Herzflattern. Wille. Und Wille ist jetzt in diesem Fall ein bisschen heftig ausgedrückt, das heißt Bemühung, Fürsorge. So würden wir das mit Heidegger nennen. Fürsorge ist die Kraft dieses Universums. Und diese Fürsorge heißt, meinen Geisteshorizont weiten. Aus dieser programmierten Enge raus, aus diesem ewigen, die dummen Sprüche hinzuschmeißen, sondern langsam durchatmen. Grundsätzlich muss ich erstmal so ein bisschen größer werden, damit ich dem anderen den Raum gebe, das habe ich vorhin gesagt. Und dann wird der ein bisschen größer und gibt mir den Raum. Wir wachsen miteinander in der Beziehung. Wir wachsen nur in der Beziehung. Wenn ich mich in einer völlig falsch vorgestellten Form meine spirituell dadurch zu verändern, indem ich mich in die Klause, in den Himalayas zurückziehe, bleibe ich genau da stehen mit dem Geist, der sich dorthin setzt. Ist nichts da. Niemand, der mich anschubst. Niemand, der mich fragt, und wie gehst du jetzt mit mir um? Was machst du jetzt mit mir? Es kann natürlich sein, dass das Wetter mich ärgert, aber es wird schon irgendwas stattfinden. Aber ich verändere nicht den Geist. Nur in der Herausforderung, in Anführungszeichen, beginne ich zu sehen, das denkst du, da hätte ich aber nicht gedacht von dir. Und dann kann ich feststellen, ist das, was ich da denke, ist das, wie ich mich da verhalte, so ein bisschen ähnlich, wie das sich der Buddha vorgestellt hat und wie er es gelebt hat? Oder nee? So einfach ist das. Wir sind also immer im Check. Ja? Und wenn Helga mich anbiebt und sagt, nun lass doch die Lastwagen in Ruhe, dann ist es das genau, was ich sage, Mensch, du hast ja recht. Ja? Ich brauche also diese Situation, sonst wüsste ich das nicht. Und ich bin eigentlich hinterher dankbar, dass die Lastwagen da gefahren sind. Als wir dann nach 3 Jahren dort wieder wegzogen nach Plum Village, war die Autobahn fertig. Die Lastwagen fuhren nicht mehr. Witzig, ne? Ja, gut. Also das stimmt immer alles, wenn wir Glück haben. Wenn wir wirklich so ganz von tief innen her sagen, ich möchte wachsen und reifen. Und dazu brauche ich Beziehung. Nicht anders. Wenn ich anfange, mit der Beziehung herum zu manipulieren, könnte es sein, dass ich dadurch bestimmte Dinge, die wichtig sind, nicht lerne. Damit will ich natürlich nicht sagen, das ist klar, ja, dass wir uns quälen müssen, dass wir es besonders hart machen. Das Leben passt schon auf uns auf, da gibt es nichts. Ja. Deswegen leben wir ja in solchen Gemeinschaften. Wir sind alle irgendwie miteinander nett, so ist es nicht. Wir alle sind ausgerichtet und möchten wachsen und reifen. Aber keinen von uns haben wir eingeladen, weil er ein Freund ist. Wir kommen zusammen. Mit all unseren Mustern und Vorstellungen und Ideen und Verhaltensweisen. Und deswegen leben wir beiden seit fast 30 Jahren, 26 Jahren in dieser Tradition in Gemeinschaft. Wir könnten alleine leben, glaubt es mir. Wir haben da kein Problem mit. Im Gegenteil. Auch heute freuen wir uns, also unglaublich, mal die Gelegenheit zu haben, unbedingt nach Passau zu müssen, um einzukaufen. Dann nehmen wir unser Zentchen und fahren dann mal. Wir wachsen und reifen nur in einer Beziehung, die auch ein bisschen herausfordernd ist. Nicht viel. Und da reicht das normale Leben. Völlig genug. Beim Einkaufen, beim Parken, im Büro. Völlig genug. Denn wir haben jetzt ja einen ziemlich hohen Punkt da hinten. Soll ich euch das nochmal vorlesen? Geduld. Klappt das? Okay. Toleranz, Vergebung, Verantwortungsgefühl, Zufriedenheit, Mitgefühl, Verständnis, Fürsorge. Das kann uns passieren, dass es uns nicht leicht von der Hand geht. Und dafür ist es da. Okay? Freut euch also auf das Leben. Dies eine ist schon toll genug. Wir haben hier, und das wissen wir beiden immer wieder, schon das beste Umfeld, was sich die Menschheit vorstellen kann. Wir leben nicht im Kongo, wir sind nicht von Bomben überschüttet in Afghanistan oder was auch immer. Wir leben hier. Beschützt, behütet, aber hoffentlich immer noch so ein ganz klein bisschen, dass wir auch weiter wachsen und reifen. Okay?